ARD Sounds.
Braune Wiesen und Flüsse mit wenig Wasser. Was tun gegen die Trockenheit?
Klagen mit Hilfe künstlicher Intelligenz, wie das der Justiz Probleme macht.
Und Zöpfe flechten lernen bei einem Bier. Frisierkurse für Väter sind im Trend.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen am Montag. Es ist der 6. Juli und hier sind Uli Spinnrath und Tanja Hausstätter für euch.
Schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin auch wieder zurück aus der Babypause.
Yay.
Und die war unter anderem ziemlich heiß und trocken. Es waren ja zuletzt ziemlich sommerliche Wochen in ganz Deutschland.
Ja, und schlaflose Nächte wahrscheinlich aus dem einen oder anderen Grund.
Genau.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin gerade ziemlich froh, dass es nicht so heiß ist wie letztens, da mit den 40 Grad und so. Ne, das war ja furchtbar.
Ja.
Und dass es aber auch nicht regnet. Ne? Also einfach nur ein bisschen Sonne, ein bisschen Wärme, das finde ich gerade gut, könnte so bleiben für mich.
Ja, also 25 Grad gefällt mir auch ganz gut, aber man muss schon sagen, es ist generell einfach viel zu trocken. Ihr seid ja wahrscheinlich, wie wir auch, schon mal häufiger in letzter Zeit an irgendwie gelb-braunen Wiesen vorbeigefahren oder habt vielleicht auch Bäche gesehen, die im Moment deutlich weniger Wasser haben, als sie eigentlich haben.
Ja, der Rhein hier bei mir in Düsseldorf zum Beispiel, ne, ist natürlich jetzt kein Rinnsal oder so, aber der ist schon ein bisschen schmaler geworden, würde ich sagen. Der hat einfach weniger Wasser. Und warum diese Trockenheit für uns alle zum Problem werden kann, darüber wollen wir jetzt mit euch sprechen.
Genau, aber vorher gucken wir mal ganz kurz auf die aktuelle Situation in Deutschland. Wenn wir auf den Dürremonitor Deutschland gucken, der wird vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung bestückt, dann sieht man, im Nordwesten ist es tatsächlich noch am besten. Also zum Beispiel hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, aber zum Beispiel auch in Westniedersachsen und im Westen von Schleswig-Holstein. Ganz anders sieht es aber im Süden aus und auch in Teilen von Ostdeutschland. Da ist auf dieser Karte alles tiefrot.
Also alles besonders trocken. Vor allem, je tiefer man in den Boden geht, bei den ersten 25 Zentimetern sieht es noch nicht ganz so extrem aus. Aber selbst dort haben Teile in Süddeutschland den höchsten Dürrewert inzwischen. Und da reicht auch einfach nicht mal, dass es mal einen Schauer zwischendurch gibt oder so, ne? Also so mit Gewitter und sowas, wie wir schon mal haben im Sommer. Weil selbst wenn da auf einen Schlag sau viel Wasser runterkommt, hilft das nicht, weil der Regen auf total trockenem Boden trifft. Dadurch sickert das Wasser nicht ein, sondern fließt oberirdisch einfach ab und im Zweifel verdunstet das dann wieder.
Genau, es müsste theoretisch über einen längeren Zeitraum eher mäßig regnen, weil dann kann das Wasser nach und nach einsickern und dann dringt es eben auch in tiefere Schichten ein. Und wenn das auch lange nicht passiert, dann hat das eben Folgen.
Ja, ein bisschen was haben wir euch ja schon gesagt. Die Wiesen sind braun, weil sie vertrocknet sind. Flüsse, Bäche, Seen haben nur noch extrem niedrige Pegel. Und deshalb ist es jetzt in manchen Regionen von Deutschland zum Beispiel auch schon verboten, Wasser aus dem Fluss zum Beispiel zu holen. Bisschen mit einer Gießkanne raus, das ist okay. Aber wer so richtig das Ganze mit einer Pumpe machen will, der kann eine Strafe bekommen. Und dann eine weitere Gefahr natürlich, die Waldbrandgefahr steigt bei Dürre und Hitze. Da haben wir ja letzte Woche hier im Podcast auch schon drüber gesprochen.
Zu wenig und vor allem auch zu warmes Wasser dann in den Bächen und Flüssen kann auch ein Problem für Fische und andere Lebewesen im Wasser sein. Die vertragen das nicht so gut. Und klar, auch für die Landwirte ist die Dürre ein Problem. Katrin Beberhold baut in Laucha an der Unstrut in Sachsen-Anhalt Weizen an.
Wir hatten ja dieses Jahr schon ein bisschen mehr Niederschläge und es hat ja schon geregnet. Aber das ist ja quasi immer oberflächlich. Der Weizen hat Wurzeln, die in die Tiefe greifen müssen, um dort halt auch Wasser und Nährstoffe rauszuholen. Und da ist er nach wie vor, bedingt durch die Trockenheit, nicht in der Lage.
Also das könnte dann heißen, dass der Weizen von der Qualität her nicht so gut wird, wie er eigentlich werden sollte. Und auch Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln, die brauchen eigentlich unbedingt Regen.
So, jetzt haben wir uns mal die Probleme angeguckt. Schauen wir jetzt mal, was gegen zu viel Trockenheit denn getan wird oder überhaupt getan werden kann. Kommunen können zum Beispiel Verbote aussprechen. In Landau an der Isar in Niederbayern dürfen zum Beispiel keine Grün- und Rasenflächen mehr gewässert werden. Autos dürfen nicht gewaschen werden und man darf auch keine privaten Pools mehr befüllen. Ne? Das sind so Notmaßnahmen, damit genug Trinkwasser da ist.
Ja, aber das sind halt auch eher kurzfristige Maßnahmen. Es gibt aber auch langfristige Projekte. Zum Beispiel werden Gräben in den Boden gebuddelt für das Wasser, damit es sich in diesen Gräben besser verteilen und einsickern kann. Bei Freiburg wird das zum Beispiel in einem Wald ausprobiert. Da entnimmt ein Pharmahersteller Grundwasser, um zu kühlen. Und nachdem das genutzt wurde, das ist ja dann immer noch sauberes Wasser, wird das dann wieder in Gräben geleitet, um dort einzusickern. Heike Puhlmann von der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg, die betreut das Projekt.
Ja, mich macht es sehr glücklich, dass das System offenbar funktioniert. Es ist ausgebaggert worden und wir sind jetzt, ja, weiß nicht, 150 Meter reingelaufen und es ist schon deutlich weniger Wasser. Vielleicht ein Viertel oder so des Durchflusses von vorne nur noch drin. Und der Graben, der zieht sich jetzt auch noch weitere 200, 300 Meter in die Richtung und mit Sicherheit ist das Wasser dort auch ganz versickert.
Das ist also ein Versuch, damit das eh schon wenige Wasser nicht verdunstet, sondern genutzt werden kann. Generell wird Wasser aber weniger, deswegen müssen weitere Lösungen her.
So, und jetzt reden wir über künstliche Intelligenz. Das machen wir immer mal wieder, weil KI, ihr wisst es alle, immer weiter in alle möglichen Bereiche unseres Lebens vordringt. Oft ist das nur eine nette Spielerei, aber manchmal soll es eben auch Dinge erleichtern. Und so ist das zum Beispiel auch in der Justiz.
Genau. Stellt euch mal vor, ihr fühlt euch irgendwie ungerecht behandelt. Zum Beispiel, weil ihr Bürgergeld bekommt, beziehungsweise jetzt heißt es ja Grundsicherung. Und da kann es ja vorkommen, dass die entsprechende Behörde mir das Geld vielleicht nicht auszahlt, aus welchem Grund auch immer. Und wenn ich mich jetzt dagegen wehren will, dann kann ich vor ein Sozialgericht ziehen.
Im besten Fall direkt mit einem Anwalt, der den Antrag stellt. Aber so ein Fachanwalt kostet natürlich auch Geld und zwar nicht wenig. Und genau da kommt KI ins Spiel. Es ist nämlich offenbar so, dass immer mehr Menschen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vor Gericht ziehen. Sie lassen also die Klagen von der KI formulieren. Kollegen von uns haben mal bei mehreren Sozialgerichten in Nordrhein-Westfalen und Hessen nachgefragt, zum Beispiel in Duisburg. Das hier ist der Präsident des Sozialgerichtes dort, Andreas Ostheimer.
Die größte Herausforderung ist schlichtweg die Masse an Eilverfahren, die seit jetzt gut fast einem Jahr bei uns eingehen. Die Zahlen haben sich fast verdreifacht an Eilanträgen seit Mitte letzten Jahres, was die Kolleginnen und Kollegen für große Herausforderungen stellt. Denn ein Personalzuwachs hat im gleichen Zeitraum nicht stattgefunden.
Also die haben da dreimal so viel Arbeit, aber natürlich nicht mehr Leute. Das Problem ist aber wohl nicht nur die Masse an Anträgen, die da bekommen, sondern auch der Hang zum Schwafeln bei der KI. Also da gibt es immer viel Text, der gar nicht nötig wäre. Und den müssen die Mitarbeiter der Gerichte ja auch erstmal lesen.
Häufig nutzt die KI verfassungsrechtliche Argumentationen, die dann sehr ausufernd und sehr umfangreich sind, die aber für den praktischen Fall gar keine Relevanz haben, da es vielmehr um tatsächliche Fragen geht. Also welches Einkommen steht tatsächlich zur Verfügung? Ist Vermögen vorhanden? Liegt ein Fehlverhalten vor? Also tatsächliche Fragen und nicht Fragen von Verfassungsrang.
Ja, wobei man klar sagen muss, und das meint eben auch der Gerichtspräsident aus Duisburg, so eine KI ist eigentlich schon eine gute Sache, weil Bürger so eben einen einfacheren Zugang zum Rechtssystem haben, der uns ja auch allen zusteht. Und von der Struktur macht die KI das eigentlich auch ganz gut, sagt zum Beispiel Dirk Schwane, er ist Sozialanwalt in Gelsenkirchen.
Also ich habe einfach eingegeben und das auch als Premiere, Bürgergeld, Mehrbedarf und Kindererziehung. So, und das eingegeben mit dem Zusatz Widerspruchsbescheid vom und dann einfach gesagt, fertige mir eine Klage. So, und da muss man wirklich sagen, die Klage war von der Grundstruktur her richtig gut und brauchbar.
Klingt ja erstmal ganz gut aus Sicht des Fachmanns. Es gibt aber ein großes Aber. Die KI baut so eine Klage zwar grundsätzlich richtig auf, aber Argumentationen basieren manchmal dann doch auf so frei erfundenen Rechtslagen oder Urteilen. Da erfindet die KI einfach Informationen.
Und dann lässt es eben halt danach, da wird der Bürger alleine gelassen. Ja, der wird ich sage es mal ganz bewusst, zugeklatscht mit Urteilen, die er selbst gar nicht nachlesen kann, aber einfach glaubt. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass die Menschen, die in Not sind, den Eindruck erwecken, es gibt genug Urteile und du bist im Recht.
Also wir fassen nochmal zusammen, die KI kann uns helfen, auch vor Gericht zu ziehen, aber die Technik muss noch lernen, besser zu werden und die Gerichte brauchen entweder mehr Personal, um die steigende Anzahl von Klagen, die mit KI verfasst sind, abarbeiten zu können, oder sie brauchen zum Beispiel auch eine eigene KI, um die Texte schneller lesen und verarbeiten zu können. Sonst bleiben am Ende dann die vielen Anträge auf einem Stapel liegen und es ist auch niemandem so richtig damit geholfen.
Unsere Kurznachrichten.
In Erfurt ist der Bundesparteitag der AfD zu Ende gegangen. Die beiden Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla sind wiedergewählt worden. Drumherum hatte die Polizei ja Ausschreitungen befürchtet, weil es viel Protest gegen den Parteitag gab. Es waren ungefähr 30.000 Menschen vor Ort und haben dagegen Demos gemacht. Es ist aber weitgehend friedlich geblieben in Erfurt.
Heute beginnt der Prozess gegen den ehemaligen Wursthersteller Wilke aus Hessen. Vor 7 Jahren sind in einer Fabrik der Firma Listerien nachgewiesen worden. Das sind gefährliche Bakterien. 11 Menschen sollen damals an den Folgen gestorben sein. Angeklagt sind 3 ehemalige Chefs der Fabrik, die aber schon lange geschlossen ist.
Und dann noch eine kurze Geschichte zum Kopfschütteln von der Fußball-WM. Ein US-amerikanischer Spieler, der hat in einem Spiel eine rote Karte bekommen und wäre eigentlich für das nächste Spiel gesperrt, also das Achtelfinale in der kommenden Nacht gegen Belgien. Die FIFA hat ihn aber jetzt begnadigt und die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Er darf also spielen. Angeblich soll US-Präsident Trump persönlich beim FIFA-Chef angerufen und ihn darum gebeten haben.
Tja, da kann man wirklich nur den Kopf schütteln.
Ja, oder?
Aber so sind die Herren eben, Infantino und Trump.
Ja, mich wundert das nicht. Genau. Jetzt reden wir über eine Sache, die musste ich so noch nicht machen. Einfach, weil ich einen Sohn habe und der hat kurze Haare. Es geht nämlich jetzt ums Frisurenmachen bei Töchtern. Und zwar, wenn die Papas das machen. Also die sollen das machen. Eher so ein Ding für dich dann, Uli, oder?
Genau, also ich bin Papa und ich habe eine Tochter. Also erstmal passe ich voll ins Profil für diese sogenannten Pints- und Ponytails-Kurse, die ja in den sozialen Netzwerken voll zum Trend geworden sind. Ne? Also dieser Trend, der kommt ursprünglich aus London und ist jetzt aber zu uns rüber geschwappt. Beziehungsweise Anita Erdmann hat ihn nach München geholt.
Die Mamas werden entlastet. Die Papas haben einen coolen Abend mit anderen Papas, können sich unterhalten. Die Töchter profitieren natürlich am meisten, ne? Weil sie dann diesen Moment mit dem Papa teilen können.
Also nochmal ganz kurz von vorne erklärt, bei Pints und Ponytails treffen sich Männer zu einer Runde Bier und dann lernen die dabei, wie man ihren Töchtern einen Zopf macht oder wie man zum Beispiel flechtet oder irgendwelche anderen Frisuren hinkriegt. Pint steht fürs Bier, das ist ja eine Maßeinheit. Und Ponytail heißt ja, wie wir wissen, Pferdeschwanz. In München sieht das dann so aus, da treffen sich die Herren in einem Wirtshaus und da hat dann jeder ein Bier vor sich stehen und daneben ein Übungskopf aus Plastik mit Haaren und dann wird in eineinhalb Stunden einfach mal geübt.
Ja, zu lernen, wie das alles geht, wie die Frisuren heißen und meine Tochter glücklich zu machen letzten Endes.
Dadurch, dass meine Tochter sich immer beschwert, dass meine Pferdeschwanzvarianten kreuz und quer schief hängen, ich soll es doch einfach mal probieren und vielleicht ein bisschen was mitnehmen.
Wenn ich meiner großen Tochter, die schon wirklich lange Haare hat, eine Frisur machen will, dann arbeite ich eher mit Haarsprang, weil ich die Zöpfe nicht so fest bekomme, wie sie sie gern hätte und nicht so glatt und gerade.
Das kann ich nachvollziehen. Also wie gesagt, diese Kurse, die sind voll der Trend. In den sozialen Netzwerken habe ich auch schon häufiger jetzt Videos schon gesehen und in München scheint das auch zu funktionieren. Anita Erdmann sagt, dass sie erstmal 8 Kurse angeboten hat und alle waren wohl nach kurzer Zeit schon ausgebucht und sie sagt, 90% der Anfragen kommen auch von den Männern selbst. Also ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass die von den Frauen kommen, die ihre Männer da hinschicken und sagen, so jetzt lern das gefälligst endlich mal.
Ja, wäre ja auch zu Recht, ne? Wenn wir von Gleichberechtigung reden, müssen die das ja auch können. Bei einem Kurs in München war übrigens auch Sandro dabei und er sagt, er hatte zuletzt mit 23 Jahren Haare, also ist er generell nicht mehr so ganz so tief im Thema, was Frisuren angeht, erst recht nicht in Sachen Zöpfe und so. Kannst du denn sowas?
Also, ich habe erstens selber noch Haare, aber ich will auch nicht angeben, aber ja, ich kann das wirklich, ich mache meiner Tochter jeden Tag Zöpfe. Jetzt nicht unbedingt geflochten, aber das liegt dann vielleicht auch ein bisschen an ihrer Ungeduld. Also ich bin jetzt kein Profi, ich glaube, die meisten Frauen machen das schon noch besser und schneller, aber ich mache es gern und ich glaube, ich kann das inzwischen auch wirklich gut. Und ich muss sagen, Zöpfe sind einfach so wichtig bei Mädels, weil sonst einfach immer alles in den Haaren klebt. Ja. Essen, trinken, Sonnencreme gerade insbesondere. Also das ist auch wirklich in meinem eigenen Interesse, das zu können.
Richtig so. Anita Erdmann sagt, sie kriegt Reaktionen von Frauen, die ihr schreiben, dass sie morgens 10 Minuten mehr Zeit haben dadurch, weil der Papa jetzt eben die Haare macht. Also ich persönlich finde ja, Papas sollten noch viel mehr machen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Sprechen wir ein andermal drüber.
Genau, lass uns mal mit den Zöpfen anfangen.
Nee, lass uns lieber übers Küssen reden. Heute ist nämlich der internationale Tag des Kusses.
Jo, genau. Und dazu haben wir jetzt mal ein paar knallharte Fakten für euch. Es ist nämlich schon vor mehr als 17 Millionen Jahren geküsst worden und zwar von den Vorfahren der großen Menschenaffen. Das haben unter anderem Forscher der Uni Oxford rausgefunden.
Ja, und Küssen macht ja im besten Fall Spaß, ist wichtig für die emotionale Bindung und es heißt, wer gerne und oft küsst, der lebt länger und glücklicher. Also das sagt die Forschung sogar, ne? Grundsätzlich werden beim Küssen aber auch massenhaft Bakterien ausgetauscht. 10 Sekunden knutschen heißt, da werden 80 Millionen Bakterien übertragen.
Schön, aber es ist nicht schlecht, sondern im Gegenteil sogar schön. Gut, weil unser Immunsystem dann auf die fremden Bakterien, Viren und Krankheitserreger reagieren muss und dadurch eben immer wieder neu trainiert wird. Und das ist auch alles gut fürs Herz-Kreislauf-System, also gesund.
Ja, aber alles auch nur, wenn der Atem frisch ist. Ne? Das genau. Ist generell für alle Beteiligten ganz hilfreich.
Das stimmt. Also vergesst uns das Küssen nicht generell und heute eben besonders am Tag des Kusses. Wir wünschen euch einen schönen Tag und dann hören wir uns morgen wieder.
Macht's gut. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.